Wenn ein Kunde eine Kauffreue hat, dann musst du dir mal ganz deutlich sagen, das kann ein Test für dich sein. Kein bewusster. Die Frage ist, wie gehst du damit um?
Kinzel Mindset. Dein wöchentlicher Arschtritt.
Wenn man in der Finanzdienstleistung tätig ist, dann hat man schon so einige Themen, mit denen man sich beschäftigen muss. Auf der einen Seite sollst du irgendwelche Menschen anquatschen, die dann vielleicht für dein Geschäft notwendig sind, damit du auch erfolgreich wirst. Gerade wenn du startest, ist das wahrscheinlich eine der größten Hürden überhaupt. Jetzt könnte man so denken, im Lauf der Zeit werden diese Hürden kleiner, beziehungsweise da kommen keine neuen dazu. Ich denke aber schon, dass sich im Lauf der Zeit da Hürden noch weiterhin entwickeln. Und über genau diese Hürden reden wir heute mal. Wir reden mal über ein Thema, das teilweise die Berater in meiner Branche fast schon zum Psychiater treibt. Kauffreue. Die Kauffreue der Kunden. Du sitzt bei deinem Mandanten und wenn du jetzt ein Unternehmer bist, hast du vielleicht sogar selbst mal die Situation auf der anderen Seite erlebt. Oder aber vielleicht sogar bei deinen eigenen Kunden, wenn du Produkte verkaufst, Autos oder Waschmaschinen oder Staubsauger, Küchen, was auch immer. Bei uns ist es halt Finanzdienstleistung. Und dein Kunde ist total begeistert, wenn er bei dir im Laden ist oder du bei ihm zu Hause sitzt oder er eben dein Büro ist und die Anlagen unterschreibt, die Konzepte unterschreibt. Komplett begeistert. Und nach 3 Tagen kriegst du eine WhatsApp, eine E-Mail, einen Anruf. Und der Kunde sagt so, ich glaube, ich will das nicht mehr. Also genau das, was man sich denkt. So, wir haben eine geile Beratung gehabt. Ich habe dir die Waschmaschine perfekt erklärt. Und jetzt kommst du ums Eck und sagst, du willst es nicht mehr. Was ist denn in diesen 3 Tagen passiert? Das nenne ich Kaufreue. Und nachdem so eine Art Kaufreue bei mir in der Finanzdienstleistung ein ganz spezielles Thema ist, muss ich jetzt heute mal einen Podcast drüber machen. Viele, die in meine Branche kommen, waren ja vorher nicht selbstständig. Die waren angestellt. Das heißt, die Kaufreue, wenn jetzt jemand die Waschmaschine zurückgebracht hat oder das Auto nicht gekauft hat, die war schon blöd für die, weil sie vielleicht ein bisschen weniger Provision verdient haben. Aber die war nicht existenzgefährdend. Bei mir in der Branche ist aber diese Kaufreue tatsächlich existenzgefährdend. Weil du kannst nur eine gewisse Menge an Menschen beraten. Also natürlich könnte jetzt jemand sagen, wenn er Autos verkauft, ich kann auch nur eine gewisse Menge an Autos verkaufen. Aber das, also eine Finanzdienstleistung ist viel umfangreicher. Also was du da an Unterlagen vorbereiten musst, was du an Konzepte vorbereiten musst. Du musst dich gegen Konkurrenz durchsetzen. Du hast ja auch viel Aufwand betrieben, um dieses Mandat zu gewinnen. Ja, Autoverkäufer muss auch viel Aufwand betreiben in der heutigen Zeit. Ich will jetzt auch nicht sagen, das ist besser oder schlechter. Ich will einfach nur dir mal mitgeben, auch wenn du in der Branche bist oder wenn du jetzt nicht in der Branche bist, was für ein Aufwand besteht, um jemanden mit Finanzdienstleistungen zu beglücken. Jetzt machen wir ja auch noch Unternehmensberatung bei der Valonic, ne, und der ganzen Gruppe. Da ist natürlich, also das ist schon ein richtiger Aufwand. Sondern kommt jemand ums Eck geschissen und sagt so, nach dem riesen Aufwand, der Tatsache, dass du selbst sagst, besser kann ich das Konzept nicht mehr machen. Ich habe alles verglichen. Ich habe meinetwegen eine Unternehmensberatung bei den Unternehmen-X-Kollegen, ich habe die Konzeption richtig gemacht, ich habe mit 5 Steuerberatern drüber diskutiert, ich habe mit dem Rechtsanwalt drüber diskutiert, alles, was da drin steht, ist super, die Produkte wurden geprüft. Und dann kommt einer nach 3 Tagen ums Eck geschissen und sagt so, na, ich habe jetzt noch 3-mal drüber schlafen gemerkt, das ist es doch nicht richtig. So, jetzt könnte man das ins Lächerliche ziehen, so wie es sich vielleicht angehört hat, oder auch nicht. Ich sag oder auch nicht. Für die Leute und Kollegen in der Finanzdienstleistung ist es halt nur so elementar, weil wenn du nur 3-4 Kunden, also ich sag mal, in der Unternehmensberatung kannst du maximal im Monat 4, vielleicht 5 Kunden beraten, je nachdem, wie groß sie sind. Jemand, der normale Finanzdienstleistung macht, der müsste in der Woche, also ich sag mal, mindestens in der Woche 4 Kunden hinbekommen. Wenn du weniger als 4 Kunden jetzt gerade hast und zuhörst, sorry, bist du falsch, da hast du irgendwas verkehrt gemacht, melde dich gern bei mir, helfe ich dir gern beim Thema, wie kriegst du mehr hin? Oder unsere Gruppe hilft dir, wie du mehr hinkriegst. Oder du kommst zu Unternehmen nichts, dann wirst du nicht mehr so viel brauchen, aber musst halt dann zielgerichteter sein. Aber selbst wenn es 4 sind in der Woche, 4 Kunden, dann muss ich ganz offen sagen, das ist schon ein richtiger Aufwand, den betreibt. Und wenn dann einer von den 4 sagt, ich habe keinen Bock mehr drauf, wobei man einen meistens einkalkuliert, dass er keinen Bock mehr drauf hat, aber selbst das ist dann sehr schmerzhaft, weil du halt einfach unfassbar viel Zeit reingesteckt hast. Also so ein richtiges Finanzkonzept, wie das die großen Finanzdienstleister draußen machen. Wir werden ein bisschen mehr brauchen Zeit, aber normale Finanzdienstleister so 20, 30 Stunden, würde ich jetzt sagen. Das ist richtig viel Aufwand für einen Kunden. Ne? Jetzt klar, wenn du eine Versicherung verkaufst, könnte man jetzt denken, das ist weniger Aufwand. Na, Auch ein Allianzkollege muss sich damit beschäftigen, was der Markt macht. Der muss sich Verkaufsgespräche überlegen, wenn er nicht komplett bescheuert ist. Oder wenn jemand bei der Aachen München, bei der DVG tätig ist, könnte man sagen, naja gut, die haben ja nur die 2, 3 Produkte. Naja, ganz so ist es nicht. Die müssen sich ja auch die Vergleiche rausziehen. Die haben ja auch noch was anderes zu tun. Die machen viel Vertriebsaufbau und so. Also da ist schon, wenn ein Kunde Nein sagt, ist es ein richtiger Brainfuck. Ja, auch wenn im Gartenbau jemand Nein sagt, ist ein Brainfuck. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Ich mache es deshalb heute so wichtig, weil in meiner Branche da teilweise Depressionen entstehen. Also wirklich, ich erlebe das immer wieder. Ich habe erst letztens mit einer Kollegin gesprochen, Top-Beraterin, wirklich. Es gibt es bei uns übrigens auch, deswegen erzähle ich es. Top-Beraterin, richtig gut. Gutes Auftreten, kann Menschen gewinnen. Die schließt gerade keine Beratungen ab. Die schließt gerade ab. Dann bin ich zu ihr hin und sage, Alter, ich spreche ja mit den Leuten dann auch noch und helfe ihnen dann auch. Was ist denn los? Sagt sie, ja, das haben sie wahrscheinlich nie erlebt. Dass ein Kunde nicht abschließt, doch, habe ich auch erlebt. Nein, nein, nein. Ich habe Angst. Existenzängste, na ja, aber gar nicht mal das Ding. Ich habe Angst, dass der Kunde Kaufreue hat. Und es ist mir in meiner Karriere schon so oft passiert, dass mir das Menschen erzählt haben und mir übrigens auch. Ich hatte auch eine Phase ganz am Anfang meiner Karriere, gerade wenn du in die Finanzdienstleistung nur einsteigst, das ganze Umfeld auf dir rumhackt. Du erfolgreich sein musst bis zu einem gewissen Punkt. Kennen viele Selbstständige da draußen bestimmt auch. Du machst einen Friseursalon auf und dann läuft es nicht so wie geplant. Dann kommt nicht, der Kunde macht einen Termin aus und kommt nicht. Da drehst du am Rad. Oder wenn du Personal Trainer bist, dann machst du einen Termin aus mit dem Kunden und der kommt nicht. Das ist Brainfuck. Bei uns in der Branche glaube ich, dass es nochmal ein größerer Brainfuck ist, weil halt grundsätzlich das Umfeld schon mehr auf einen rumschießt und dann du ja auch Existenzängste dann hast, weil du halt nur provisionsbezogen bist, zumindest bei den großen guten Finanzvertrieben ist das so, weil ein Vertriebler, der ein festes Gehalt oder festes Fixum braucht, der ist in meiner Welt jetzt kein wirklicher Vertriebler, der verwaltet halt dann im Endeffekt sein Gehalt und guckt, dass es reinkriegt. Jungs, seid mal nicht böse, aber denkt mal über eure Position nach. So, jetzt die Kollegin war wirklich fertig. Ich sag, Mensch, also habe ich mit drüber gesprochen. Ich habe gesagt, passen Sie auf, machen Sie sich keine Sorgen. Sie wissen, dass der Kunde pauschal eine Kaufreue hat. Aha. Das ist gut so. Weil eine bessere Stornovermeidung, eine bessere Kundenbindungsaktion, wenn du es fest für dich einplanst, kannst du gar nicht haben. Und ich glaube, das unterscheidet mein Leben von vielen anderen da draußen. Gib mir eine Zitrone und ich mache eine Limonade draus. Das ist auch nicht, ja, da versuchst du die Realität irgendwie, da musst du mal der Realität stellen. Pass auf, die Realität ist das, was du aus deinen beiden Händen machst. Das ist deine Realität. Und wenn du akzeptierst, dass eine Zitrone scheiße schmeckt, dann wird diese Zitrone scheiße schmecken. Wenn du dich aber hinstellst und überlegst, was muss ich machen, damit eine Zitrone positiv ist und gut schmeckt, dann machst du halt Limonade draus. Du hast mit deinen Händen entschieden, wo die Reise hingeht. Nach links oder nach rechts. Realität ist das, was du mit deinen beiden Händen erwirtschaftest. Das heißt, wenn du eine Herausforderung hast, ist die Frage, wie nehme ich sie an? Du kannst es so oder so annehmen, beides ist eine Entscheidung. Die wichtige Entscheidung und richtige Entscheidung ist, entsprechend mit deinen Händen was draus zu schaffen. Und wenn du weißt, dass etwas kommt, ist es am besten, du bereitest dich sehr, sehr gut drauf vor. Alle Menschen, die nicht auf eine Situation vorbereitet sind, werden in ihrem Leben kläglich scheitern. Du musst in deinem Leben vorbereitet sein. Ich gebe dir dazu mehrere Beispiele. Meine Eltern haben heute 50 Jahre Hochzeitstag. Papa, Mama, ich habe euch lieb. Ich habe euch über alles lieb. Es ist unfassbar, 50 Jahre. Da gibt es einen Spruch, der heißt, wenn du in der Kirche stehst, in guten wie in schlechten Zeiten. Und jetzt kommt genau der Punkt. In der Sekunde, wo du dem Menschen dir gegenüber das Versprechen gibst, in guten wie in schlechten Zeiten, ob deinem Kunden, deiner Ehefrau oder wem auch immer, deinen Kindern, wem auch immer, in der Sekunde triffst du eine Entscheidung. Und wenn die guten oder die schlechten Zeiten da sind, triffst du wieder eine Entscheidung. Wie gehst du damit um? Schlechte Zeiten sind schlechte Zeiten, wenn du schlechte Zeiten gewähren lässt. Du kannst aus jeder schlechten Zeit eine positive machen. Und glaub mir, das ist kein blödes Chakalaka-Gewackel, sondern das ist meine ernsthafte, klare Meinung, weil ich es beweisen kann und belegen kann. Nichts in meinem Leben, nichts, ist mir zugeflogen. Dir wahrscheinlich auch nicht. Die Frage ist nur, habe ich mich öfter entschieden, die schlechten Themen positiv zu machen, als du? Das ist die einzige Entscheidung, die du dich hinterfragen musst. Wo bist du hin? Abgebogen, nach links oder nach rechts? Ich gebe dir ein weiteres Beispiel. Ich habe gestern, nee, warte mal, was haben wir heute? Freitag früh. Vor 2 Tagen hatte ich einen Termin mit meinem Kollegen. Es ging darum, der hat entscheidet sich für Unternehmen X, ist bei uns in der Firma, zahlt 120.000 Euro für eine Ausbildung. Wir haben miteinander gesprochen. Es ging darum, was machen wir miteinander? Wie, wenn er das investiert, was will er in seinem Leben? So, der ist 23 Jahre alt. 23 fucking Jahre und hat sich entschieden, 120.000 Euro im Jahr, also jeden Monat 10.000 Euro für Unternehmen X zu bezahlen. Aus meiner Firma, Valonic. Er hat aber die Eier dazu. Und er weiß, was er tun muss. Also, weil er die Eier dazu hat und weil er weiß, was er tun muss, habe ich ihm gesagt, dann machen wir ein Gespräch. Ich schön mit meiner Frau, alles geplant früh, wir sind frühstücken gegangen, alles geplant, Georgie eingeplant, ne, wir haben es abgewechselt, einmal war ich oben, einmal sie unten, haben Hund Kacker machen lassen im Garten und so weiter. Also halt das Normale, was man als Hundeeltern halt so machen muss. Alles geplant, Rocket noch, viel Spaß dann, ne, und sag ihm liebe Grüße und 9 Uhr. So, ich fahre um paar Minuten vor 8:45 fahre ich los. Ich brauche so in die Innenstadt paar Minuten. Also fahre ich dann Richtung Maximilianstraße. Habe extra ein schönes Auto rausgeholt, weil wir noch gesagt haben, wir fahren danach ins Büro. Ich habe gesagt, schau mal, wenn du Unternehmen X machst, ist das vielleicht auch das, was du dich mal irgendwann... So, ich habe mir wirklich Gedanken drüber gemacht. Fahre in die Stadt. Park extra etwas tiefer in der Maximilianstraße, weil ich mir gedacht habe, ja, dann läufst du an den Geschäften noch vorbei, sprichst ein bisschen mit ihm über Ziele und so. So, Dackel dann Richtung Roma, wir haben in Roma gegessen, wäre in München ein bisschen bekannt. Ne? Roma ist so ein Restaurant ganz am Anfang von der Maximilianstraße, kann man ganz gut frühstücken. Liebe Grüße gehen raus. Ich laufe vor, ziehe mein Handy raus, schreibe dem Kollegen, pass auf, es ist 8:55 Uhr, bin in 5 Minuten da, sind Sie schon da? Kommt zurück, ja. Alles klar, super, passt doch. Schaue meinen Kalender, weil ich gucken wollte, wie lange der Dominik Zeit geplant hat. Schaue meinen Kalender, schau drauf. Dreh das Handy weg, schau nochmal drauf und sehe so, der Termin ist um 8 Uhr. Echt einen Dominik angerufen. Na, Dominik macht ja meine Termine hinten dran. Nicht bloß die VBC, sondern auch die Termine. Sagt Dominik, hast du den Termin gerade verschoben? Ich so, nee, wieso? Sagt er, da steht 8 Uhr. Sagt er, ja, bist du noch nicht im Restaurant? Und ich so, nein, ich laufe gerade hin. Und ich habe am Ende nur so ein Fuck. Ich habe echt gedacht, der Termin ist ein... Also ich schwöre euch, ich mache das jetzt wirklich schon viel Zeit. über 20 Jahre, 25, keine Ahnung. Das ist mir noch nie passiert. Ich habe alles auf 9 Uhr ausgeplant gehabt. Da steht 8 Uhr. Ich wollte wahrscheinlich den Termin sogar selber um die Uhrzeit haben. Also ich, oh Gott, so fuck. Ich habe geschwitzt, ohne Scheiß. Ich bin da rein, das war mir so peinlich. Und der Kollege sitzt gestriegelt und gebiegelt. Mit Krawatte und Anzug, ganz eisern an seinem Tisch. Ich so, ey, Kollege, es tut mir wirklich leid. Übrigens, der ist säubert, könnt ihr mal gucken. Da verlinke ich mal in meiner Story, ein junger, dynamischer Typ, schaut richtig cool aus, immer wie geleckt, der kommt aus dem Baumarkt, der hat früher im Baumarkt gearbeitet, okay? Im Baumarkt. Und nichts, dass es was Schlechtes ist, verstehe mich nicht falsch. Aber guck mal, der ist 23, hat sich entschieden, in die Finanzdienstleistung zu gehen, hat entschieden, Unternehmen X zu machen und dann hat an diesem Tag wieder eine Entscheidung getroffen. Soll ich sagen, welche? Der schaut mich an. Ich sag zu ihm, es tut mir unfassbar leid. Schau mal, ich schwitze gerade. Mir ist die Suppe runtergelaufen. Mir war das so peinlich, dass ich geschwitzt habe. Echt. Und dann sagt er zu mir, Herr Kinzel, das war doch ein Test. Ich schaue ihn an. Und dann sagt er zu mir, ich habe entschieden, wahrscheinlich haben sie einen auf Wolf of Wall Street gemacht. Ich habe gar nicht gewusst, was der will. So nach dem Motto, mal gucken, wie lange der Typ sitzen bleibt und mal schauen, ob er diese Chance wirklich wahrnimmt. Und ich wäre hier sitzen geblieben bis um 12 und dann hätte ich die erste Nachricht geschickt. Ich gucke den an, ich habe gar nicht gewusst, was der von mir will. Weißt du, was der wollte? Der hat eine Zitrone gehabt, ich kam zu spät. Das sind die Menschen bei mir in der Firma übrigens nicht gewohnt und ich mache solche Spielchen noch nicht. Aber er war nicht sauer. Im Gegenteil, er hat für sich entschieden, ich nehme diese Situation und mache für mich das Beste draus. Er hat sich selbst erklärt, ich mache eine Position draus, der will mich wahrscheinlich testen. Ich war absolut schwer beeindruckt. Ich habe mir gedacht, krasser Typ, mit 23. Andere wären beleidigt gewesen, wären gegangen, hätten irgendeine böse Mail geschrieben, eine böse Nachricht, hätten vielleicht gekündigt. Der Typ hat gesagt, nix. Der Kinzel kommt immer. Wenn ich ein Wort gebe, das ist so, dann ist mein Wort, da steht. Der hat gesagt, das kann nur so sein, dass er einen Test mit mir vollzieht und hat entschieden, diesen Test zu bestehen. Wenn ein Kunde eine Kauffreude hat, dann musst du dir mal ganz deutlich sagen, das kann ein Test für dich sein. Kein bewusster. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Und jetzt nehmen wir mal die andere Seite. Wie viele von euch, die jetzt gerade diesen Podcast hören, hatten schon selbst eine Kaufreue? Du bestellst dir ein neues Auto, du bestellst dir eine Waschmaschine überteuert, du gehst zum Mediamarkt und kaufst dir einen großen Fernseher. Dann hängst du diesen Fernseher auf. 3.500 Euro, 4.000 Euro. Eigentlich kannst du ihn dir nicht leisten, aber du hast dir gedacht, doch, das mache ich jetzt mal, weil ich entwickle mich dazu, den mir leisten zu können. Hängst ihn an die Wand, bohrst Löcher rein und dann liegst du im Bett. Fuck, ich habe den meiner Kreditkarte gezahlt. Nächste Woche kommt die Rechnung. Okay, ich nehme es vom Tagesgeld. Boah, was ist das wirklich wert? Wann habe ich das letzte Mal mit meiner Frau Urlaub gemacht? Mit meinen Kindern irgendwas geschenkt? Oh, ich hab den für mich jetzt gekauft. Ich weiß, aber war es das wert? Und dann liegst du im Bett. Und je nachdem, wie du dein Leben selbst gestaltet hast und gestaltest, ist am nächsten Morgen das Scheißgefühl noch da. Oder aber du gehst runter, schaust den Fernseher an und sagst so, boah, geil. Jetzt kommt aber ein wichtiger Punkt. In meiner Branche, wenn Menschen Finanzdienstleistungen abschließen, eine Altersvorsorge machen, dann reden wir nicht davon, dass wir einmal einen Fernseher an die Wand hängen und wenn du den Fernseher an der Wand hängen hast, du auch noch sagst, ich habe krass, schau dir mal das Bild an, guck mal, was da für geiler Ton rauskommt, ich kann endlich Filme gucken, die ich vorher nicht sehen wollte, weil es so scheiße war, ich kann Fußball endlich erkennen und habe kein gepixeltes Bild. Du hast etwas gemacht, was du nicht siehst bei Finanzdienstleistungen. Du hast eine Altersvorsorge abgeschlossen, eine Berufsunfähigkeit. Du hast irgendwas in der Finanzdienstleistung gemacht, wo du gar nicht weißt, was das ist, weil du dich darauf verlassen hast, dass der Berater es gut berät. Jetzt gibt's aber halt auch 300.000 Vermittler bei uns in der Branche und jeder wird was anderes erzählen. Jeder will ja seine Sachen verkaufen. Egal, ob du jetzt da pseudomäßig Unabhängigkeit irgendwo hinschreibst oder ob du Unabhängigkeit leben willst oder ob du bei einer Versicherung bist oder was der Geier was. Die wollen ja auch ihre Sachen verkaufen. Wir ja auch. Wir wollen auch unsere Dienstleistung verkaufen. Das weißt du als Kunde. Und dann denkst du dir so, jeden Monat 1.000 Euro in die Altersvorsorge. Jeden Monat 50.000 Euro im Monat in meine Firma weglegen. Kann ich das überhaupt? Und dann kommt ein wichtiger Punkt. Der Fernseher hängt einmal an der Wand. Du musst in deinem Leben jetzt nichts mehr ändern, außer die neue Fernbedienung benutzen. Wenn Menschen Finanzdienstleistungen machen, müssen sie viel umstellen. Wenn wir Kunden 10, 20, 30, 40.000 Euro im Monat weglegen, weil die Gewinne machen, wenn die 120.000 Euro Gewinn machen nach Steuern, müssen die 10.000 Euro im Monat weglegen. Das ist so. Das ist das, was die Kollegen bei Unternehmen X lernen. Jetzt kannst du mal rechnen, was das für Volumen sind. Wenn die 50.000 weglegen, wenn die 600.000 Gewinn machen, ganz normal. Wenn die 1 Million Gewinn machen, reden wir über 80.000 Euro im Monat. Wie die angelegt werden, ist eine eigene Sache. Aber erstmal grundsätzlich, den Gewinn hast du ja vorher auch schon gemacht. Die meisten kommen ja zu uns. Und jetzt kannst du als Unternehmer auch mal reingucken in deine Bilanz. Die Menschen machen Gewinne. Diese Gewinne werden aber nicht ausgekehrt, weil keiner diese 27% Steuern zahlen will. Dagegen bauen wir ja Holdings, da zahlst du nur 1,6. Kannst du selber überlegen, was besser ist. Aber jetzt hast du diese Gewinne ja nie ausgezahlt. Dann werden die im Eigenkapital bilanziert. Kannst auf deine Bilanz mal schauen. Seite 8, 9 oder sowas. Oder wenn du noch eine ausgedruckte Bilanz hast zum Aufklappen, steht immer rechts oben. Steht Eigenkapital, 25.000 Euro, mit der du die Firma gegründet hast. Und unten drunter dann die ganzen Gewinne, die du noch nicht ausgeschüttet hast. All das ist Haftungsvolumen deiner Firma. Das heißt, wenn deine Firma abraucht, zahlst du nicht 25.000 Euro, sondern das, was da drin steckt. Also all die Maschinen, ist alles weg. Wäre das Eigenkapital deutlich kleiner, hätten wir das Problem nicht. Jetzt wird es aber, weil du es nicht auskennen willst, da oben bilanziert. Investierst vielleicht auch noch falsch. Sagst, ich habe 100.000 Gewinn, mache ich 100.000 Euro Maschine oder 1 Million Gewinn, mache ich 1 Million Maschine und denkst, du hast 1 Million Steuern gespart. Nein, hast du nicht. Du hast 1 Million Bilanz, also Gewinn, hast 1 Million Maschine gekauft, Geld ist weg und die 1 Million wird abgetragen auf 10 Jahre, die Abschreibung. Dann hast du immer noch 900.000 Restgewinn, die werden oben bilanziert, aber dein Geld ist weg. Der steckt in der Maschine. Damit erhöhst du dein Haftungsvolumen. Und jetzt kommen die Menschen zu uns und erkennen das Problem und sagen, ich will das nicht mehr, weil sie zum Beispiel sagen, mein Sohn wird jetzt die Firma übernehmen oder jemand anders kauft die Firma. Ich will die Gewinne, die ich mit 30% hart versteuert habe, die will ich aus meiner Firma rauskriegen. Sage ich, ja, geil, machen wir eine Holding. Und dann gucke ich auf dem Blatt entweder eine Seite später oder aber bei dem aufgefalteten Blatt Papier links. Da steht die Kasse, also das Vermögen, verfügbares Vermögen einer Firma. Und ich schwöre dir, und du, wenn du jetzt den Podcast hörst und eine GmbH hast, schau auch rein. Ich schwöre dir, 99% haben einen riesen Gap zwischen, ich habe Geld bilanziert, also theoretisch, und Geld auf meiner Kasse, also verfügbar. Und nur wenn du das Geld verfügbar hast, kannst du es auch transportieren. Du kannst es dann erst hoch in deine Holding schieben. Jetzt könnte man sagen, ja, dann baue ich es halt einfach auf. Na, so leicht ist es nicht. Das Problem ist, du machst ja jedes Jahr wieder Gewinne. Die Gewinne, wenn du nicht in der Kasse hast, wird das Gap ja immer größer. Du kannst ja nicht deine Maschinen verkaufen, die du dir bescheuerterweise gekauft hast und verkehrt vor allem gekauft hast, verkehrt investiert, nicht mit einer Holding über richtige Wege. Die stecken ja in deiner Firma, die kannst du ja nicht verkaufen, damit du die Kasse auffüllst. Und die haben vielleicht auch gar nicht mehr den Wert. Vielleicht braucht die kein Mensch mehr. Aber sie sind Vermögen, das einfach nicht verfügbar ist. Und jetzt kommen die Menschen und sagen, ja gut, aber dann wenigstens die Gewinne von diesem Jahr. Weil die anderen Gewinne wird schwierig aufzubauen. Du müsstest ja mehr Geld weglegen, als du verdienst, damit du die Gewinne der Vorjahre noch wegbekommst. Deswegen gucken wir uns auch mal die Anhänge an, so die 1-Euro-Verzeichnisse, die in so Bilanzen stecken und guck mal, was kannst du da noch kapitalisieren. Übrigens, witzigerweise, wenn du sowas gemacht hast und dein Steuerberater dir gesagt hat, kauf dir zum Steuern sparen so Maschinle, wenn die mit 1 Euro in der Bilanz stehen und du verkaufst sie, zahlst du wieder 30% Steuern. Also von daher, was soll dieser Scheiß? Egal, lange Rede, lass dich beraten von uns, dann kriegst du das Thema weg. Aber viel wichtiger ist doch, dann sagst du, machst du 600.000 Gewinn nach Steuer. Dann sag ich, ja, dann leg 50.000 Euro im Monat weg. Du weißt, es ist richtig, du weißt das. Aber die 50.000 Euro waren ja vorher auch da, du hast sie nur verarbeitet für irgendwas anderes. Und auf einmal musst du etwas anderes machen als bisher. Das heißt, der Typ, der sich den Fernseher an die Wand gehängt hat und eine Kaufreue hat oder sich Schuhe gekauft hat oder ein teures Louis Vuitton-Shirt, der hat wenigstens noch irgendwie, boah, geil, guck mal, ich schaue ein Louis Vuitton-Shirt an. Der Unternehmer, der das Geld weglegt, der muss jetzt sein ganzes Leben ändern. Der muss, wisst ihr, wie anstrengend das auch für die Kollegen ist, aber wie wichtig und wie wichtig unsere Betreuung da ist. Aber es ist anstrengend. Da gehen auf einmal 50.000 Euro von deinem Konto auf Depot- und Versicherungsanlagen und auf Tagesgeldkonten, auf die du eigentlich nicht zugreifen sollst, aber du musst mal zugreifen. Du musst mal. Jetzt hast du aber in Versicherungsanlagen das Thema, da kannst du jetzt noch nicht zugreifen. Das ist also wirklich, da sitzen Leute da und das ist, denen wird das erst nachträglich bewusst. Ich weiß das. Deswegen ist es so wichtig, dass man ein paar Tage später mit dem Kunden nochmal telefoniert. Weil der weiß, dass die Entscheidung richtig ist. Aber hey, während man Louis Vuitton-Shirt tragen kann, in ein Auto einsteigen kann oder ein Fernseher anmachen kann, eine Geldanlage, und wenn sie noch so wichtig ist für dich, ist theoretisch. Und dann kommen halt so Fick-Gedanken hoch. So, ist das überhaupt alles richtig? Warum hat mir das denn vorher keiner erklärt? Du hast es verstanden, 40.000 Videos angeguckt und trotzdem kommt dieser Gedanke. Du hast eine super Beratung bekommen und trotzdem kommt der Gedanke. Du weißt, dass es nichts Besseres gibt, als aufzuteilen. Tagesgeld, Depot, Versicherungen. Versicherungen in der juristischen Person kriegst du erklärt. Da sind Provisionen drin. Ja, da verdient der vielleicht zu viel Provision. Auch das hast du erklärt bekommen. Du hast es genau erklärt bekommen. Wo gehen die Provisionen hin? Warum werden die bezahlt? Wo ist die Leistung dagegen und so? Weil ich sage, Provision ist ja nichts Schlimmes. Das ist ja auch ein Autoverkäufer verdient ja Provisionen. Nur da kannst du reinsteigen und kannst weiterfahren. Dann sind die Provisionen irgendwann weg, weil die Emotion des Autos überlagert. Bei Finanzprodukten, du brauchst ja locker mindestens erstmal ein Jahr, bis du überhaupt drauf schauen willst. Und dann sitzt du da und denkst so, scheiße, war das gut? Und als Berater, wenn du jetzt zuhörst, muss dir das klar sein. Das ist übrigens genauso, wenn jemand eine Altersvorsorge macht. Der weiß, er muss fürs Alter vorsorgen. Selbst BRV, er muss fürs Alter vorsorgen. Aber ihm gehen auf einmal 100, 200, 300, 1.000 Euro, vielleicht 2.000 Euro im Monat weg. Das hat er bisher anders verwendet. Die Kaufreue hat einen ganz anderen Impact als bei allen anderen. Also bei allen anderen Gewerken, Dienstleistungen, was auch immer. Wenn du das weißt, dann mach aus der Zitrone halt eine Limo. Das unterscheidet gute Berater von schlechten. Jeder gute Berater ist ein Verkäufer. Weißt du warum? Wenn du Unternehmer bist und zuhörst und du dir einen Berater an die Seite holst und der kann nicht verkaufen, wirst du keine Entscheidung treffen. Du hast über Jahre hinweg dein Kassenvermögen und dein Eigenkapital nicht zusammengebracht. Du willst eine Holding. Jetzt kannst du aber, weil du es nicht zusammenbringst, das Geld gar nicht auskehren. Der Berater muss dir verkaufen, wirklich bewusst verkaufen, dass du Geld zur Seite bringen musst. Hat er ja bisher keiner erklärt. Du hast einfach scheiß Verkäufer in deinem Umfeld gehabt. Und als guter Verkäufer kannst du deinen Kunden auch davon überzeugen. Du musst ihn davon überzeugen, weil sonst trifft er keine Entscheidung. Und nach der Kaufreue musst du nochmal verkaufen. Und zwar in einer unfassbar fucking Tiefe. Ich empfinde das als enorm wichtig, weil du sonst einen Unternehmer hast, der keine Entscheidung trifft. Und ein Unternehmer, der keine Entscheidung trifft, der wird weder später irgendwann die Firma richtig übergeben können, noch irgendwann vermögend sein, sondern einfach nur fucking viel Steuern gezahlt haben, sich irgendwann fragen, wozu habe ich diesen Bullshit einfach gemacht? Und ich sag dir als Unternehmer da draußen, Verteufel diese Verkäufer nicht. Hol sie dir ins Haus. Du kannst es allein nicht. Ein Arzt, also wirklich, muss dir ein Herz-OP auch verkaufen können. Sonst legst du dich nicht unter das Messer. Glaub's mir. Entscheidungen triffst du, weil du überzeugt wurdest. Dich selbst überzeugt hast. Das kannst du aber nur dich selbst überzeugen, wenn du vorher verkäuferische Informationen aufbereitet bekommen hast. Sonst musst du es ja selber machen und diese Zeit nimmt sie doch kein Schwanz. Und auch kein Muschi. Entschuldigung. Habe ich vergessen. Es ist einfach elementar. Und wenn du als Verkäufer jetzt da draußen sitzt und das weißt, diesen Podcast jetzt gehört hast, dann plan es doch bitte ein. Du kannst mit der Realität nicht verhandeln. Die ist, wie sie ist. In der Sekunde, in der sie eintritt. Du kannst sie nur vorher bestimmen, wie die Realität ausgeht. Planbar sagen, es könnte sein, dass das kommt, gut vorbereitet sein und dann vorbereitet sein auf diese fucking Zitrone. Mit einer Presse, mit Wasser, mit Zucker. Von mir aus kein Zucker, sondern irgendwelche anderen Süßstoffe. Ist mir völlig Humpe. Ein Gefäß, in den du es reinfüllst. Aber du musst vorbereitet sein. Und diejenigen, die das sind, die werden sehr, sehr erfolgreich. Und diejenigen, die sehr erfolgreich sind und bei dir als Unternehmer am Tisch sitzen oder für deine Altersvorsorge oder für deine Berufsunfähigkeit, die verkäuferisch gut vorbereitet sind, im ersten Step, um dich zur ersten Entscheidung zu überzeugen und in der zweiten Entscheidung dich dabei zu belassen, dass das auch so bleibt, wie du es entschieden hast, weil du einen starken Rücken bekommst, weil du Unterstützung kriegst, weil du nochmal alle Bestätigungen kriegst, die du brauchst. Die das können, das sind die Berater, die du brauchst. Das sind die Menschen, die du in dein Haus holen musst. Und du als Berater da draußen, werd nicht depressiv wegen der Kaufreue. Du hast sie selbst. Auch du hast diese Kaufreue. Bereite dich einfach vor. Du kannst mit der Realität nicht verhandeln. Du musst sie annehmen, vorher vorbereiten, gut planen und dann eine neue Realität schaffen. Das ist das, was du zu tun hast. Sei stolz drauf, dass du weißt, dass Menschen Kaufreue haben. Und wenn du das hinkriegst, dann schreib mir doch einfach mal auf Instagram. Folg mir natürlich gerne auf den ganzen Kanälen, YouTube, Instagram, whatever. Schreib mir aber doch bitte mal, ob du die Kaufreue kennst. Schreib es auch hier in die Kommentare. Und wenn du schon dabei bist und das Telefon gerade in der Hand hältst, freue ich mich auf deine 5-Sterne-Bewertung, wenn dir der Podcast heute gefallen hat. In dem Sinn, hau raus, was du kannst, hol rein, was geht und dann wär erfolgreich in deinem Leben. Das so sein soll, wie du es dir vorstellst. Und alles, was in deinem Kopf ist, soll auch genauso kommen. In dem Sinn, ganz liebe Grüße aus München, euer Jörg.
Das war's mit einer weiteren Folge Kinzel Mindset. Vergiss nicht, einen Kommentar, eine Bewertung und ein Abo dazulassen. Auch über deine Fragen und deine Teilnahme an den Umfragen freut Jörg sich sehr. Kinzel Mindset ist eine Produktion von Jörg Kinzel in Zusammenarbeit mit Brands and Waves. Wenn du an einer Zusammenarbeit mit Jörg interessiert bist, dann informiere dich unter www.jörgkinzel.de oder lasse dich mit dem Vorstandsvorsitzenden der Valonique AG verbinden. Das Kontaktformular und die Links zu den Homepages findest du in den Shownotes. Bis nächste Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt Kinzel Mindset, dein wöchentlicher Arschtritt.